Frag mal kommunal. Der Podcast für kommunale Entscheiderinnen und Entscheider zum Thema nachhaltige Daseinsvorsorge. Mit spannenden Diskussionen, Interviews und wertvollen Impulsen zu den Bereichen Recycling, Wasser, Energie und mehr.
Die Transformation ist eigentlich ein Generationenprojekt, wie wir es bisher noch nicht gehabt haben. Und dafür müssen wir alle Kräfte miteinander mobilisieren.
Also zunächst mal bin ich sehr froh, dass wir mit unseren kommunalen Anteilseignern Stakeholder haben, die für die Infrastruktur, für die Daseinsvorsorge in der Region stehen.
In der Vergangenheit ging es in diesen Partnerschaften, die wir in großer Vielfalt betreiben, nicht immer nur um das Thema Finanzierungspartnerschaft, sondern immer auch um das Thema Kompetenzpartnerschaft. Und bei der Vielfalt an Herausforderungen werden wir einen unfassbaren Wandel erleben.
Im Juni wurde der Verkauf vom deutschen TenneT-Stromnetz an den Bund abgeblasen. Angeblich hätte das den Bund 20 bis 25 Milliarden Euro gekostet. Das Wirtschaftsministerium teilte mit, Haushaltsprobleme seien der Grund des Scheiterns gewesen. Fast gleichzeitig aber wurden noch einmal 9 Milliarden seitens der Regierung in das EEG-Konto zugeschossen. Im August hat sich die Ampel dann zwar auf den Haushalt 2025 verständigt, es klafft aber immer noch eine Milliardenlücke. Letzte Woche erst zeigen ebenfalls die Ergebnisse einer Umfrage des Städtetags Nordrhein-Westfalen und des Städte- und Gemeindebunds NRW, wie dramatisch es um die Haushaltslage der Kommunen im Land bestellt ist. Schaffen wir uns also unsere eigenen Finanzierungsprobleme mitten in der Umstellung der Energieversorgung und mitten auf dem Weg zur Klimaneutralität? Wo nehmen wir das Geld her für die Energiewende? Sollen primär Kommunen diese Last übernehmen? Und welche Lösungen gibt es? Um die Klimaziele der Kommunen zu erreichen, muss der Energiesektor signifikante Investitionen stemmen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, und der Verband Kommunaler Unternehmen, VKU, haben vor kurzem mit der Beratungsgesellschaft Deloitte ein vielbeachtetes Strategiepapier unter dem Titel Kapital für die Energiewende vorgestellt. Um all diese Themen geht es heute mit unseren Experten in diesem Podcast. Mein Name ist Katrin Sturm und ich begrüße zu einer hoffentlich lebhaften Diskussion aus Berlin Erik Höhne, Vorstandssprecher der NRW Südwestfalen Energie und Wasser AG, Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen e.V., Herbert Wilms, Geschäftsführer der Remondis Gruppe. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle drei hier gemeinsam sitzen. Wir kommen gleich zu Beginn unserer Runde zum VKU-Strategiepapier. Herr Liebing, der VKU vertritt über 1550 Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche Unternehmen in Deutschland. Was wollen Sie als Verband mit der Veröffentlichung des Strategiepapiers erreichen?
Moin, Frau Sturm. Mit diesem Papier, das wir gemeinsam mit dem BDEW, mit Deloitte im vergangenen Jahr zusammen erstellt haben, haben wir den Fokus auf die Finanzierung der großen Aufgaben der Energiewende, der Transformation gelegt. Die Zahl 721 Milliarden Euro Investitionsvolumen, die allein die Energiewirtschaft bis zum Jahr 2030 stemmen muss, macht deutlich, das ist ein gewaltiger Kraftakt. Das hieße mehr als 100 Milliarden Euro Investment jedes Jahr aus dem Stand heraus. Aber zur Einordnung, wir kommen von 25 Milliarden. Das heißt Vervierfachung. Aus dem Stand heraus kann sich jeder vorstellen, das ist unrealistisch. Trotzdem deckt es sich mit dem, was wir auch aus den Stadtwerken hören. Klassische Stadtwerke sagen, das Investitionsvolumen wird sich auf Sicht jedes Jahr verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen gegenüber dem, was wir bisher hatten. Und das wird mit den bisherigen Finanzierungsmitteln schwer zu stemmen sein. Also der übliche Gang zur Hausbank, vielleicht zur Sparkasse um die Ecke, das wird nicht mehr reichen. Da sagt dann der Sparkassenchef zum Stadtwerkechef, ist ja nett, aber ich guck mal in deine Bilanz, bisschen kannst du vielleicht noch von mir haben, aber in der Größenordnung. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und uns Gedanken gemacht, wie können wir denn an zusätzliches Kapital kommen? Denn wir wollen ja die Energiewende schaffen, wir wollen zur Klimaneutralität kommen, aber ohne Investitionen wird es nicht gehen. Das wird Geld kosten und darauf gibt dieses Papier einige Antworten, über die wir heute gerne sprechen können.
Vielen Dank, Herr Liebing. Ich habe das Papier bereits gelesen und etwas darin hat mir sehr gut gefallen, nämlich der Aufruf zum gemeinsam am Strang ziehen. Herr Liebing, wie waren denn die ersten Reaktionen darauf seitens Politik, Finanzwirtschaft und Energieunternehmen?
Die erste Reaktion war bei allen ein hohes Interesse, weil schon auch bei anderen Beteiligten erkennbar ist, wir haben verstanden, dass wir diese Aufgabe angehen müssen. Die ersten, die wir adressiert hatten, waren unsere Eigentümer, die Kommunen, denen wir gesagt haben, wir brauchen mehr Eigenkapital, wenn wir mehr Fremdkapital von den Banken bekommen sollen. Und damit sind wir bei der ersten Baustelle, dass die Kommunen selber mehr leisten müssen. Also die bisherige Finanzierungsform, dass die Gewinne der kommunalen Energiewirtschaft andere defizitäre Aufgaben der Daseinsvorsorge mitfinanzieren, den ÖPNV, das Bad oder vielleicht noch durch bisschen Gewinnabführung auch noch den kommunalen Haushalt mit Schule und Kita und Straßensanierung mitfinanzieren, das gerät jetzt ins Rutschen, weil die Stadtwerke mehr vom selbstverdienten Geld im eigenen Unternehmen brauchen, um diese Aufgaben zu stemmen. Wir sind also im Gespräch mit unseren Eigentümern vor Ort, aber als Verband auch mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit dem Städte- und Gemeindebund, mit dem Deutschen Städtetag. Und das Zweite ist, dass wir die Bundesregierung adressiert haben, die Bundestagsfraktionen angesprochen haben, gesagt haben, es wird auch ohne staatliche Unterstützung nicht gehen. Und dazu haben wir in dem Papier ja auch Vorschläge gemacht, was seitens Bund und Ländern getan werden kann und getan werden muss, um hier mitzuhelfen. Und da erleben wir schon ein hohes Interesse.
Sie sprachen gerade davon, dass staatliche Förderung sein muss, aber allein nicht mehr ausreichen wird. Es wird in dem Papier auch von Mobilisierung privaten Kapitals gesprochen. Herr Liebing, welche Arten von Finanzierung schweben Ihnen dabei vor?
So ganz will ich den Staat nicht aus der Verantwortung lassen. Nehmen wir mal das Beispiel der Fernwärme. Bis zum Jahr 2030 gehen wir von einem Investitionsvolumen von 44 Milliarden Euro aus. Es gibt ein Förderprogramm des Bundes, BEW, Bundesprogramm Effiziente Wärmenetze. Da finanziert der Bund im Regelfall 40% des Investitionsvolumens. Da geht es um den Ausbau der Fernwärme, aber auch um Investitionen in die Dekarbonisierung der Fernwärme. Da stehen einmalig 3 Milliarden Euro zur Verfügung und selbst die sind in den letzten Haushaltsberatungen noch gekürzt worden. Wir brauchen aber 3,5 Milliarden jedes Jahr bis Mitte der 30er Jahre. Ein gewaltiges Volumen, wenn wir denn diese Aufgabe stemmen sollen. Und dafür werben wir jetzt auch in den aktuellen Haushaltsberatungen. Angesichts dessen, was wir im Moment an Auseinandersetzungen rund um den Haushalt erleben, ist das keine leichte Aufgabe. Der Klima- und Transformationsfonds, das zentrale Finanzierungsinstrument, kommt im Moment fürchterlich unter Druck. Globale Minderausgabe von 9 Milliarden, da wissen wir überhaupt nicht, ob die im Fonds zur Verfügung gestellten Mittel tatsächlich auch fließen. Macht deutlich, ganz ohne staatliche Mitfinanzierung und Förderprogramme geht es nicht. Aber wenn ich hier von dieser Dimension bei der Fernwärme spreche, 3 Milliarden jedes Jahr und insgesamt reden wir aber über ein Investitionsvolumen von mehr als 100 Milliarden jedes Jahr, das macht dann wiederum deutlich, nur mit staatlichen Mitteln, mit Fördermitteln werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen auch privates Kapital. Alle müssen ran, aber wir sprechen hier ja über Investitionen in die Infrastruktur. Und Infrastruktur sind langfristige Investitionen, die auch, wenn sie gut aufgesetzt sind, langfristige Sicherheit bieten. Und das kann auch für private Kapitalgeber attraktiv sein.
Vielen Dank. Herr Wilms, Ihr Unternehmen wäre ja quasi so ein privater Investor aus der Wirtschaft. In dem Strategiepapier Kapital für die Energiewende sprechen die Verfasser allerdings, Herr Liebing sagte bereits die Zahl bis 2030, ich habe die Zahl mitgebracht, 1,2 Billionen Euro bis 2035 Investitionskosten für die Energiewirtschaft. Aber Herr Wilms, Hand aufs Herz, wie kann das denn in Deutschland nach Ihrer Meinung nach gelingen?
Also ich glaube, dass wir bei dieser Transformation gewaltige Anstrengungen leisten müssen, die auf allen Seiten stattfinden, sowohl auf der kommunalen Seite als auch auf der industriellen Seite. Wir sind auch in der Industrie unterwegs, um mit allen möglichen Anstrengungen Transformation leisten zu können. Das gilt sowohl für das Thema Minimierung des CO2-Fußabdrucks, aber auch des Handabdrucks, denn auch durch das, was wir an Dienstleistungen tun, hinterlassen wir Fuß- und Handabdrücke. Aber vor allen Dingen auch auf der Rohstoffseite. Dass wir auf der Rohstoffseite eine Sicherheit in der Versorgung haben müssen, da haben wir das ganze Thema rund um Circular Economy zu betrachten. In der Vergangenheit ging es in diesen Partnerschaften, die wir in großer Vielfalt, ja auch in unserem Unternehmen mit mehr als 78 Unternehmen, kommunalen Unternehmen in ganz Europa betreiben, ging es nicht immer nur um das Thema Finanzierungspartnerschaft, sondern es ging immer auch um das Thema Kompetenzpartnerschaften. Und bei der Vielfalt, Ingbert Liebing hat es gerade angesprochen, bei der Vielfalt an Herausforderungen, die sowohl für die Gesellschaften entstehen, als auch für die Gesellschafter entstehen, also sowohl die kommunalen Betriebe als auch deren Eigentümer Kommunen, werden wir einen unfassbaren Wandel erleben. In der Vergangenheit hat die Kommune immer gesagt, wunderbar, solange ich meine erfolgreiche Stadtwerketochter habe, wird das hier schon irgendwie laufen. Und dann funktionierten auch so Systeme wie steuerlicher Querverbund, gerade angesprochen beim ÖPNV-Thema, beim Bäder-Thema waren immer Verluste mit einprogrammiert. Solange ich auf der anderen Seite Gewinne mache, konnte ich sie gegeneinander verrechnen. Wenn das alles ausfällt, brauchen wir dahinter neue Modelle. Neue Modelle, in denen wir zu Kompetenzpartnerschaften kommen. Und ein Teil von Kompetenzpartnerschaft kann auch die Kompetenz in Finanzierungsfragen sein. Aber ich sage es auch ganz offen, ganz häufig gehört dazu auch eine Sanierungskompetenz. Also zu sagen, wo habe ich in der Vergangenheit falsche Strukturen aufgebaut, wo habe ich zu fette Strukturen aufgebaut, wo habe ich auch für die Aufgaben der Zukunft zu wenig investiert, sowohl in Maschinen als auch in Menschen. Und solche Restrukturierung, das ist ein Kompetenzfeld, in dem wir uns zu Hause fühlen. Wir kennen Transformation an vielen Stellen und wir würden gerne Kompetenz mit einbringen, sowohl auf dem Feld der Finanzierung. Bei den Dimensionen wird es nicht bei einem Unternehmen bleiben können, dann ist viel mehr in der Privatwirtschaft gefragt, da werden andere Partnerschaften gefragt werden. Aber im Betrieb von Anlagen, die zum Beispiel für Fernwärmenetze auch die Wärme zur Verfügung stellen, also zum Beispiel thermische Verwertungsanlagen. Früher nannte man die mal Müllverbrennungsanlagen, aber heute reden wir ja auch über Energieträger bei den Müllverbrennungsanlagen. Aber das in Netze hineinzubringen, dabei eine Versorgungssicherheit herzustellen und dann auch diese Netze mit auszubauen, das ist eine Kompetenzpartnerschaft, die man suchen muss und wo man sagen muss, da müssen die Richtigen zueinander finden.
Vielen Dank. Sie hatten gerade das Thema Kompetenz angesprochen. Eine andere Kompetenz, die Sie ja haben, ist, dass Sie nebenamtlich auch im Vorstand der BDI-Initiative Circular Economy sind. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Der BDI arbeitet normalerweise in Ausschüssen. Für alle möglichen Themen gibt es Ausschüsse. Ich darf zum Beispiel der Vorsitzende des Rohstoffausschusses sein. Und dann gibt es aber, wenn bestimmte Herausforderungen entstehen, gibt es neue Formate, in denen man arbeitet. Und die Initiative ist ein solches Format. Dabei geht es darum, dass man zu dem, was jetzt ansteht an Transformation, versucht, zunächst mal zu klären, was sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen? Also worum geht's denn eigentlich und welche Lösungen kann man anbieten? Und die BDI-Initiative Circular Economy bietet ein Lösungspaket an rund um das Thema zirkuläres Wirtschaften. Warum? Weil zirkuläres Wirtschaften deutlich weniger energieintensiv ist und auch deutlich weniger primärrohstoffintensiv ist. Und damit wollen wir uns beschäftigen, in der Frage, wie kann man denn morgen Produkte anders gestalten, sodass sie einen geringeren Fußabdruck haben beim Thema CO2, aber auch uns ein bisschen resilienter machen bei der Rohstoffversorgung. Wir sind als deutsche Industrie weiterhin daran interessiert, zu wachsen, aber mit deutlich weniger Impact. Und dafür brauchen wir neue Ideen. In der Initiative sind 60 Unternehmen und Verbände organisiert, die bezahlen das auch, stecken die Köpfe zusammen und sagen, was ist denn eigentlich Circular Economy und welchen Beitrag kann sie zum Thema CO2-Minderung, Rohstoffversorgung und Wirtschaftswachstum leisten? Und dann ergeben sich daraus Herausarbeitungen von Forderungen auch an die Politik. Also was brauchen wir eigentlich, damit das funktioniert? Und der Kern vom Kern ist, dass die Circular Economy neue Produkte verlangt. Also alle glauben immer, Circular Economy beginnt im Abfall, tut sie nicht. Ja, sie beginnt in guten Produkten. Gute Güter, die so gebaut sind, dass sie am Ende ihrer Nutzungszeit den Rohstoff, aus dem sie gemacht worden sind, wieder hergeben. Und zwar nicht mit einem riesen Energieaufwand. Man kann ja sagen, mach alles schön warm, dann trennt es sich auch wieder. Mit möglichst so wenig Aufwand, dass wir schnell wieder an die Rohstoffe drankommen. Daran zu arbeiten und daraus neue Produkte zu entwickeln. Also Produkte, die sind designed for recycling und sie enthalten einen Mindestanteil von Recycling-Rohstoffen, die also heimische Rohstoffe sind, die wir hier aus Abfall zurückgewonnen haben. Das, diese Produkte neu zu kreieren, das ist die Idee der Circular Economy Initiative mit einem kleinen Anspruch. Nämlich mit dem Anspruch, daraus wieder weltmarktführende Produkte zu machen. Wir müssen in der Lage sein, solche Produkte auf die Weltmärkte zu bringen. Und dann vielleicht letzter Satz noch dazu, dabei sind wir in einem harten Wettbewerb miteinander. Auf der einen Seite haben die Amerikaner gesagt, wir wollen sowas auch. Sie nennen das Inflation Reduction Act und knallen da 400 Milliarden Dollar rein. Also so viel zum Thema, wie sind denn die anderen bereit, in so eine neue Transformationsgeschichte hinein zu investieren? 400 Milliarden Dollar hat Biden zur Verfügung gestellt, um diese Transformation hinzubekommen. Damit befinden wir uns im Wettbewerb, das müssen wir klar so sagen. Und auf der anderen Seite sind wir im Wettbewerb mit China. China hat seit 1990 seine Produktivitätseffizienz verdoppelt. Das heißt, sie entkoppeln das Wirtschaftswachstum vom Rohstoffverbrauch. Und wir wissen auch, kein Land der Welt investiert mehr in erneuerbare Energien als China. Das heißt, dieses Rennen hat jetzt begonnen. Und wir in der Circular Economy Initiative machen uns Gedanken darüber, wie wir dieses Rennen gewinnen können.
Sie haben ja durch Ihre Arbeit im BDI einen Blick auf die gesamte Industrie in Deutschland. Wie gehen denn andere Industrieunternehmen mit dieser Herausforderung um? Einerseits in den Klimaschutz zu investieren, aber andererseits kostet alles ziemlich viel Geld.
Ja, das ist eindeutig so und wir haben diese Übergangszeiten vernünftig zu bewältigen. Es gibt auch so Zeiten, in denen man versuchen muss, Brückentechnologien zu fördern, Übergangstechnologien zu fördern. Das muss nicht unbedingt eine Förderung mit Geld sein. Es kann auch eine Förderung sein, dass man sagt, Produkte, die zum Beispiel Circular Economy Produkte sind, die stellen wir im Markt temporär besser als diejenigen, die nicht so produziert sind. Also es gibt die alte Idee, wir entwickeln ein Label für Produkte, die sind designed for recycling und haben dann gleichzeitig auch einen Mindestanteil an Rezyklaten, aus denen sie produziert sind. Dafür brauche ich ein Label. Warum brauche ich das Label? Weil wenn ich ein öffentlicher oder ein privater oder ein industrieller Einkäufer bin, brauche ich Rechtssicherheit, wenn ich mich für ein grünes Produkt entscheide. Dass wir Green Public Procurement machen wollen, also einen grünen öffentlichen Einkauf machen wollen, das steht schon im Koalitionsvertrag. Und zwar nicht nur erst seit dieser Legislatur, sondern schon seit zwei Legislaturperioden davor. Wir haben nur kein Instrument. Ja, der Einkäufer vor Ort, der für ein kommunales Unternehmen einkaufen muss, der muss rechtssicher sein bei der Frage, ist das Produkt wirklich ein grünes Produkt? Weil sonst muss er das tun, wo er zu verpflichtet ist. Er muss möglichst billig einkaufen. Dafür brauchen wir aber Instrumente. Und wenn wir diesen Übergang hinbekommen wollen, dann müssen diese Instrumente auch scharf geschaltet werden. Im Koalitionsvertrag steht das alles drin. Das Labeling steht drin, das Green Public Procurement steht da drin, Design for Recycling zu fördern steht alles drin. Es wird Zeit, dass wir jetzt langsam mal ins Handeln kommen. Das Papier ist beschrieben, wir müssen es jetzt nur noch tun. Zielerreichungsquote im Moment 0,0.
Finanzierung, das große Thema, sowohl in den Kommunen als auch in der Privatwirtschaft. Wie können wir dem Klimawandel begegnen und uns dieses auch leisten? Herr Höhne, Sie führen ja ein Unternehmen, das sowohl in der Versorgung wie auch über Beteiligung in der Entsorgung tätig ist. Im Mai konnten Sie einen der besten Jahresabschlüsse in der Geschichte der NRW vorlegen. Wenn Sie das alles so hören, was Herr Liebing und Herr Wilms sagen, glauben Sie, wirtschaftlich gut ausgerüstet zu sein für die Umsetzung aller Herausforderungen? Oder wo stoßen Sie oder wo stößt die Branche an Ihre Grenzen?
Frau Sturm, bevor ich auf die Fragen antworte, würde ich gerne mal auf das zurückkommen, was Ingmar Liebing gesagt hat am Eingangs, und das mal aus der Praxis spiegeln. 1,2 Billionen Investitionen bis 2035, du hattest gesagt 720 Millionen bis 2030, ein enormer Investitionsaufwand für die deutsche Energiewirtschaft in die Energiewende. Und wenn man jetzt in der Praxis guckt, wo geht das Geld dann eigentlich hin oder warum brauchen wir das Geld? Das ist im Wesentlichen der Ausbau der Stromnetze. Die müssen einfach schlichtweg völlig umgebaut werden von ihrer Architektur, von einer zentralen Energieerzeugung hin zu einer dezentralen Energieerzeugung. Wir haben quasi heute, wenn Sie so wollen, Millionen von Kraftwerken, die in ein Netz integriert werden müssen, nämlich jede PV-Anlage auf einem Einfamilienhausdach zum Beispiel. Also da gibt es einen enormen Investitionsbedarf. Punkt 1, Punkt 2 ist das Thema der Dekarbonisierung der Wärme. Hier sind wir ganz, ganz am Anfang, muss man sagen. Wir müssen quasi eine neue Infrastruktur aufbauen. Ein Thema kann dabei Wasserstoff sein, mit einem völlig neuen Energieträger. Aber auch die Fernwärme wird eine Rolle spielen. Und auch der Umbau der privaten Heizungen, also zum Beispiel auch Wärmepumpen, ist da relevant, auch wieder mit Rückwirkung aufs Stromnetz. Also insofern kann ich aus der Praxis sagen, dieser Investitionsbedarf ist tatsächlich da. Es handelt sich also nicht schlichtweg um ein Wachstumsprojekt für Energieversorger, sondern wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann brauchen wir diese Investitionsvolumina. Jetzt zu Ihrer Frage, ob wir gut gerüstet sind. Wir fühlen uns gut gerüstet, allerdings nicht in dem Sinne, dass wir alle Probleme gelöst haben und jetzt sozusagen wir unseren Anteil einfach von den 1,2 Billionen schultern können bei der NRW, sondern da geht es darum, erstmal zunächst eine gute Startposition zu haben. Denn wir werden das vor allen Dingen auch mit FK machen müssen, also mit Fremdkapital. Das alleine, das hat der Ingbert aber auch gesagt, wird nicht reichen. Das heißt, wir werden uns auch auf der EK-Seite sehr entschieden neuen Wegen zuwenden müssen. Das ist für Kommunen, für unsere Anteilseigner zum Teil durchaus schmerzhaft. Aber bei dem Thema gut gerüstet kann ich Ihnen sagen, dass das ja für uns keine völlig neue Erkenntnis ist, dass wir einen hohen Investitionsbedarf haben. Und so haben wir seit einigen Jahren schon sehr deutlich klar gemacht, auch in dem Aktionärskreis, dass über Thesaurierung Eigenkapital aufgebaut wird. Das ist sicherlich nicht ausreichend in Summe, aber es ist ein Baustein. Und das ist, glaube ich, das Zentrale, dass wir hier nicht über eine Lösung reden müssen, die für alle Beteiligten der deutschen Energiewirtschaft die richtige ist, sondern es wird viele verschiedene Bausteine geben. Die Thesaurierung ist davon einer. Privates Eigenkapital ist sicherlich ein anderer Weg. Und insofern alles zusammen kann dann die notwendige Basis in der Bilanz schaffen, damit auch das Fremdkapital, das sollten wir dabei nicht ganz außer Acht lassen, denn wenn Sie heute mit Banken sprechen, dann sagen auch die angesichts dieser enormen Summe, das ist nicht alleine unser Thema. Das können wir alleine als deutsche Banken oder als europäische Banken gar nicht schultern. Und insofern ist das Zusammenspiel da sehr deutlich. Es wird nur gemeinsam gehen. Und deswegen haben Sie zu Recht auch darauf verwiesen, dass in dem Papier des VKU mit Deloitte steht, an einem Strang ziehen. Gemeinsam.
Dankeschön, Herr Höhner. Wo ich Sie jetzt natürlich in der Nähe von Herrn Wilms sitzen habe, deswegen stellt sich dann die Frage, könnte es denn im Rahmen Ihrer erfolgreichen wirtschaftlichen Bilanz auch eine Rolle gespielt haben, dass Sie neben den 12 kommunalen Anteilseignern auch seit 10 Jahren die Remondes mit an Bord haben, mit 19% an der NRW beteiligt? Sehen Sie da besondere Vorteile?
Ja, mit Blick auf das, was ich gerade gesagt habe, dass in Zukunft privates Kapital wahrscheinlich in der deutschen Energiewirtschaft eine noch deutlich größere Rolle spielen wird, dass wir das also mobilisieren müssen, bin ich froh, dass wir schon seit vielen, vielen Jahren bei der NRW private Aktionäre mit an Bord haben, seit 10 Jahren eben Remondes. Und das ist deswegen auch wichtig, weil es natürlich, wenn Sie in der Perspektive sozusagen über den neuen Einstieg privater Investoren sprechen, immer auch ein Prozess ist, an den man sich miteinander gewöhnen muss. Man muss ein Rollenverständnis entwickeln. Und insofern auch hier wieder, glaube ich, sind wir deswegen gut gerüstet, weil wir genau dieses Rollenverständnis in den letzten 10 Jahren gemeinsam entwickelt haben. Und insofern wir vielleicht ein Stück weiter sind als so manch anderer, der jetzt sich Gedanken neu machen muss über privates Eigenkapital.
Würden Sie uns noch einmal da die Vorteile benennen, die eine öffentlich-private Partnerschaft vorzeigt?
Also zunächst mal bin ich sehr froh, dass wir mit unseren kommunalen Anteilseigner Stakeholder haben, die, ich sag mal, für die Infrastruktur, für die Daseinsvorsorge in der Region stehen. Das ist extrem wichtig, weil natürlich auch wirtschaftliche Entwicklungen in einer Region ganz entscheidend davon abhängen, wie Infrastrukturen ausgebaut werden und so weiter. Und insofern ist das gut, dass es kommunale Anteilseigner gibt. Aber, und das ist eben tatsächlich auch etwas, was immer wichtig ist, dass verschiedene Interessenlagen zueinander kommen, verschiedene Perspektiven zusammenkommen, ist es eben genauso gut, dass wir einen privaten Investor haben, der auf eine ganz andere Art und Weise nochmal Professionalität mitbringt in seinem Geschäftsbereich. Herr Wilms hat vorhin von der Kompetenzpartnerschaft gesprochen. Die muss gar nicht zwingend fachlich sein, sondern es geht hier vor allen Dingen auch um Managementkompetenz. Es geht darum, um Finanzierungskompetenz, all diese Fragen. Da bringt ein privater Investor nochmal einen anderen Blick mit als ein kommunaler. Und insofern ist das eine, wie ich finde, sehr gelungene und sehr gute Partnerschaft, die wir jetzt seit 10 Jahren mit Remondes pflegen.
Dankeschön, Herr Höhner. Herr Höhner spricht aus der Praxiserfahrung. Herr Liebing, deshalb auch mal noch die Frage an Sie. Wo sehen Sie denn Vorteile einer öffentlich-privaten Partnerschaft? Meinen Sie, dass die Kombination aus privatem Kapital das Einzige ist, was da überzeugt? Oder wie bereits Herr Höhner davon gesprochen hat, dass es auch über finanzielle Synergien hinausgeht?
Erik Höhner hat das ja eben schön beschrieben, dass es sowohl um die Finanzierung wie auch um Kompetenzen, was Unternehmensmanagement anbelangt, geht. Aus unserer Verbandssicht geht es jetzt auch, möchte ich ausdrücklich sagen, nicht darum, dass wir jetzt Stadtwerke verkaufen müssen oder Ähnliches. Sondern wir sprechen über neue Projekte, zum Beispiel Quartiersentwicklung in der Fernwärme, ein abgegrenztes Projekt, für das dann eine Projektgesellschaft gegründet werden kann mit privater Beteiligung. Wir haben ja auch den Vorschlag gemacht eines Energiewendefonds, der sinnvollerweise von Bund und Ländern gemeinsam getragen werden sollte, der dann Eigenkapital zur Verfügung stellen kann, der auch ein Sammelinstrument sein soll für privates Kapital. Aber Nutznießer dieses Energiewendefonds, den dann Bund und Länder sinnvollerweise über Garantien oder Bürgschaften absichern, sind ja nicht nur kommunale Stadtwerke. Sondern vor der Finanzierungsaufgabe stehen private Unternehmen der Energiewirtschaft ganz genauso. Und deswegen haben wir dieses Projekt ja auch gemeinsam mit BDEW aufgesetzt. Also es geht nicht darum, dass jetzt die Stadtwerke das alles nicht schaffen könnten alleine, sondern es geht um die Aufgabe Finanzierung der Energiewende insgesamt, wo sicherlich die kommunalen Stadtwerke einen ganz wesentlichen Anteil machen. Denn nichts geschieht, was nicht vor Ort geschieht. Das ist unsere Kompetenz, die wir vor Ort einbringen. Aber es ist immer ein Gemeinschaftswerk. Und dabei bringt jeder das ein, was er an Kompetenzen hat. Das eine ist das Geld, das wir alle miteinander jetzt in irgendeiner Form einsammeln. Private bringen andere Kompetenzen ein, was die Unternehmensführung anbelangt. Aber die Stadtwerke bringen vor allem ihr energiewirtschaftliches Know-how mit ein. Das ist unser Geschäft. Wir sorgen seit Jahrzehnten für Daseinsvorsorge und Versorgungssicherheit. Das ist unser Kerngeschäft und unsere Kernkompetenz, die wir auch in eine solche Partnerschaft einbringen.
Frau Strom, darf ich da vielleicht noch zwischen?
Ja, sehr gern, sehr gern.
Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, was Ingmar Liebing gesagt hat. Und vor allen Dingen mit Blick darauf, dass es nicht nur möglich gemacht werden muss, diese Lösung der Finanzierung zum Beispiel, sondern es muss auch die beste, die günstigste Version sein. Denn machen wir uns nichts vor, die deutsche Energiewende oder europäische Energiewende, die wird Geld kosten und das Geld wird von unseren Kunden kommen im Zweifelsfall. Und insofern geht es hier auch um Bezahlbarkeit. Und deswegen brauchen wir und wir sind in der Verantwortung, dass wir die günstigste Lösung liefern und dass dann verschiedene Kompetenzen zusammenkommen, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man die beste Lösung findet.
Herr Liebing, was hören Sie denn aus den Kommunen, wenn Sie solche Vorschläge unterbreiten?
In den eigenen Mitgliedsunternehmen bei uns im Verband erlebe ich ein hohes Interesse und große Offenheit, sich auch neuen Finanzierungsmöglichkeiten zu öffnen. Darüber sprechen die Stadtwerke, die Unternehmen mit ihren Eigentümern. Da ist die Landschaft bunt. Wir haben ja heute auch schon eine Vielzahl von Kooperationen. NRW mit Remondis ist ja ein Beispiel dafür. Innerhalb der Kommunalwirtschaft gibt es viele Kooperationsformen. Es gibt auch andere Kooperationsformen mit privater Wirtschaft. Trotzdem ist es in manchen Kommunen, die immer gesagt haben, wir bleiben Herr im eigenen Hause und wir wollen keine private Beteiligung, jetzt schon ein neuer Diskussionsprozess. Aber wir begleiten dann unsere Mitgliedsunternehmen innerhalb des Verbandes und zeigen vor allem auf, Ausgangspunkt dieser Diskussion, die wir jetzt führen, ist eine deutschlandweite Situation. Und es hat nichts damit zu tun, dass ein einzelnes Unternehmen nicht mehr in der Lage wäre, weil es vielleicht falsch gewirtschaftet hat, schlechte Entscheidungen getroffen hat, diese Aufgaben zu wuppen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Sondern wir haben eben eine gewaltige Dimension an Investitionen zu stemmen. Die Transformation ist eigentlich ein Generationenprojekt, wie wir es bisher noch nicht gehabt haben. Und dafür müssen wir alle Kräfte miteinander mobilisieren und viel stärker auch miteinander denken, wer kann was dazu beitragen, wenn das Gesamtprojekt gelingen soll.
Ein Hindernisgrund, weil Sie das so schön beschreiben, Herr Liebing, ist ja auch die Tatsache, dass Remondis häufig einen schlechten Ruf in den Kommunen hat. Herr Wilms, wie kam das zustande? Woher kommt das?
Ja, ich höre auch, dass das so sein soll. Jetzt könnte man mit Fakten antworten und sagen, jetzt gucken wir doch mal auf die in Deutschland bestehenden 44 gemeinsamen Gesellschaften, die wir mit Kommunen haben. Die größten sind gerade alle in die Verlängerung gekommen. Also scheint da in der Partnerschaft irgendwas funktioniert zu haben. Da, wo Ausschreibungen im klassischen Bereich der Abfallwirtschaft passieren, gewinnen wir in dem Teil des Marktes, der zur Verfügung steht, das ist der Markt, der nicht von den Kommunen selbst gemacht wird, gewinnen wir in der Regel zwischen 25% und 39% durch Ausschreibungen im Sinne von dem, was Herr Höhne gesagt hat. Man muss dann auch der günstigste sein, günstigste im Gesamtpaket. Der Teil ist, der uns gemeinsam immer erfolgreich macht, der übrigens, wenn ich das noch ergänzend dazu sagen darf, auch immer mehr gefordert wird von denen, die finanzieren. Die Überschrift heißt Sustainable Finance, also die Spielregeln, unter denen sich Banken selbst wieder rückversichern können und auch unter den Bedingungen, unter denen sie selbst Geld bekommen, dass sie dann weiterreichen, wird immer mehr, finanziert ihr damit Projekte, die auf die Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Ja? Neben den Themen, die wir eben diskutiert haben, so ein kleines Thema wie, machen wir doch mal die Antriebe für die haushaltsnahe Abfallsammlung mal eben CO2-neutral. Ist ein Riesenthema mit ähnlichen Investitionsvolumina, die dahinter stehen. Aber ich sage auch, wer das nicht tut, hat morgen kein Geschäft mehr. Ja, also die Frage, wie teuer ist denn das? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und die müssen wir allen Ernstes auch beantworten. Aber der sie nicht beantwortet, hat hinten raus kein Geschäft mehr. Zurück zu Ihrer Frage. Vielleicht kommt es daher, dass wir in der Öffentlichkeit sagen, dass wir als private, privatwirtschaftliche Modelle gerne vorantreiben wollen. Und vielleicht ist das so, dass einige sagen, nee, ich will das aber zu 100% allein kommunal machen. Die finden vielleicht solche Vorschläge, wie wir sie machen, nicht so toll und sagen dann, naja, die wollen ja nur was privatisieren, die wollen ja nur, dass wir unser Tafelsilber verkaufen. Und wenn man da mal im Detail reinguckt, dann sieht man, dass alle diese Partnerschaften, die wir haben, übrigens sind es in der Regel immer Minderheitsbeteiligungen, die wir als Private haben. Und in allen Gesellschaften ist es so, dass der Private und der Kommunale jeweils einen Geschäftsführer stellen. Das heißt, die Interessen der Gesellschaft und der Gesellschafter sind auch in der Position der Geschäftsführung, sind sie gewahrt. Darauf legen wir viel Wert. Und als Familienunternehmen müssen wir nicht uns größer machen, als wir sind. Wir können auch mit Minderheiten und die NRW ist ein riesengutes Beispiel dafür. 19,07% ist, glaube ich, die präzise Beteiligungsquote. Das ist jetzt nicht was einen vor Ehrfurcht auf die Knie fallen lässt. Also da haben wir nicht den Anspruch, immer in der Mehrheit zu sein, sondern wir wollen unseren Beitrag leisten, damit solche Zusammenarbeiten funktionieren. Und diese Rückversicherungsnotwendigkeit der Banken, die jetzt unter neue Anforderungen gestellt wird unter der Überschrift Sustainable Finance und wo ich heute Morgen zu gelesen habe, dass Herr Lindner dazu einen neuen Vorschlag vorgelegt hat. Das ist etwas, was uns in der Gemeinschaft in einer Kooperation dazu bringen kann, dass wir mit einer Eigenkapitalausstattung auch ein Leverage-System hinbekommen, wo dass wir dann Fremdkapital, Eigenkapital so kombinieren können, dass wir es in Summe noch ein bisschen größer machen können. Auch das ist ein Ziel davon, dass wir einerseits in nachhaltige Projekte investieren und gleichzeitig uns die Möglichkeiten einer Fremdfinanzierung dadurch noch ein bisschen vergrößern.
Das fühlt sich gerade so an, meine Herren, dass alle an einem Strang ziehen wollen und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Mit Blick auf die Zeit würde ich gerne die Podcast-Runde heute noch mit einem Wunsch an die Politik beschließen. Stellen Sie sich doch mal bitte Folgendes vor. Ihnen würde eine Straßenbahnlinie mitten in Berlin gehören. Und genau diese Linie fährt regelmäßig am Bundestag vorbei. Herr Liebing, mit welcher Aussage würden Sie denn Ihre Tram plakatieren?
Da würde ich drei Wünsche draufschreiben. Mein Wunsch ist, dass ich drei Wünsche äußern darf. Anforderungen an die Politik. Wir brauchen Verlässlichkeit. Wir brauchen Realismus und wir brauchen Ehrlichkeit. Was meine ich damit? Verlässlichkeit. Wir brauchen Planungssicherheit für Investitionen, die auch über Legislaturperioden und Regierungswechsel hinweg Bestand haben. Das verbinde ich mit dem Appell an die Politik, auch über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten, um eine solche längerfristige Planungssicherheit für Investitionen zu ermöglichen. Realismus heißt, Es dauert alles etwas länger, als wir uns das vielleicht oder manche sich das bisher vorgestellt haben. Die Ziele, die teilweise ja so egal in Gesetze hineingegossen worden sind, 80% Erneuerbare im Stromnetz bis 2030 oder der Ausbau der Übertragungsnetze und manche Vorgaben für den Ausbau der Verteilnetze, das dauert alles etwas länger. Und Ehrlichkeit heißt, es dauert nicht nur länger, sondern wird auch mehr Geld kosten. Und damit sind wir bei dem Thema, das wir jetzt diskutiert haben. Irgendjemand wird es am Ende auch bezahlen müssen. Und egal, ob wir das nun über die Strom- und Wärmerechnungen auf die Menschen umlegen oder aus Steuermitteln seitens des Staates bezahlen, der Staat hat kein eigenes Geld. Man kann nur das verteilen, was er den Menschen aus der Tasche gezogen hat. Am Ende werden es auch die Menschen bezahlen müssen. Zu diskutieren ist dann, auf welche Weise und wie wir den sozialen Ausgleich hinbekommen, dass niemand überfordert wird. Aber das sind diese drei Wünsche an die Politik. Verlässlichkeit, Planungssicherheit, Realitätssinn und Ehrlichkeit in der Diskussion.
Vielen Dank. Herr Liebings, Straßenbahn ist fertig plakatiert. Herr Höhne, wie sieht denn Ihre Beklebung aus?
Naja, ich hätte zwei Wünsche. Das eine oder den einen Wunsch, den würde ich tatsächlich auch draußen draufkleben, den anderen eher nicht. Den würde ich direkt lieber zustellen wollen. Den ich draußen draufkleben würde, ist das richtige Tempo für mehr Akzeptanz in der Energiewende. Meint, dass wir die Maßnahmen, die wir vorhaben, mit den Zielen besser harmonisieren müssen. Ich mache nur ein Beispiel. In dem Tempo, in dem wir nach den Zielen die Erneuerbaren ausbauen wollen, brauchen wir sehr dringend Backup-Kraftwerke. Diese Backup-Kraftwerke sollten eigentlich bis 2030 in Betrieb gehen. Mittlerweile glaubt nicht mal mehr die Bundesnetzagentur daran. Und selbst wenn heute die gesetzlichen Grundlagen schon geschaffen wären für diese Backup-Kapazitäten, was sie nicht sind, aber selbst wenn das der Fall wäre, bräuchte man noch über ein halbes Jahr nach Aussage der Bundesnetzagentur, um überhaupt die Ausschreibung sozusagen in den Markt zu bringen, um dann zu starten. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal im Jahr 2025 in der Mitte. Und das heißt, es werden auf jeden Fall nicht die notwendigen 12,5 GW Kraftwerkskapazität gebaut werden. Also insofern, daran sieht man, ne, das muss harmonisiert werden. Und nur dann, wenn das realistisch ist, können wir es auch in der Bevölkerung entsprechend vertreten. Und Punkt 2, den ich sozusagen lieber direkt zustellen wollen würde, wäre, uns Sonne und Wind schicken eben doch eine Rechnung. Ja, die Systemdienstleistungen werden dabei bei diesem plakativen Satz sonst immer so häufig vergessen. Wir haben enorme Kosten für Systemdienstleistungen. Und damit meine ich nicht nur die Redispatch-Aufwendungen, die wir in Milliardenhöhe in jedem Jahr haben, weil wir Netzengpässe haben und deswegen unwirtschaftlichen Kraftwerksbetrieb machen müssen. So, damit meine ich auch zum Beispiel den Aufbau von Backup-Kapazitäten, die ja genau deswegen nötig sind.
Herr Höhne hat sozusagen jetzt sehr schön Bundesnetzagentur zitiert. Vielen Dank. Herr Wilms, Herr Höhne hat seine Straßenbahn quasi innen und außen beklebt. Was steht an Ihrer Tram?
Also die linke Seite ist beklebt, die rechte Seite ist beklebt. Wir können es auch das Dach bekleben, damit man das aus dem Bundestag auch besser sehen kann. Es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Deswegen würde ich das aus meiner Perspektive noch mal genau unterstreichen wollen, was zum Thema Verlässlichkeit, Realisierbarkeit und Ehrlichkeit gesagt worden ist. Was wir brauchen, sind klare Ziele. Ziele, die länger halten als eine Legislaturperiode. Das sind CO2-Minimierungsziele, das sind aber auch Ressourcenziele, an die wir dran müssen. Dann würde ich mir wünschen, dass es klare Anreize gibt, damit diese Ziele erreicht werden. Also lass uns mehr über CO2-Preise, über Green Public Procurement, über Labeling und so weiter sprechen. Und dann gibt es nur eine Botschaft, die auf dem Dach steht, die heißt: Macht endlich das, was ihr euch selber vorgenommen habt. Guckt in euren eigenen Koalitionsvertrag, da steht alles drin, was ihr tun müsst. Und den dritten Wunsch, den ich habe, ist, macht das bitte technologieoffen und ermöglicht Technologie und arbeitet nicht über Verbote. Dann bin ich auch schon fertig mit meinen Wünschen.
Super, ja, dann bleibt mir nur noch, mich heute bei den Gästen fürs Kommen zu bedanken und Ihnen für alle gemeinsamen Projekte zwischen öffentlichen und privaten Partnern viel Erfolg zu wünschen. Mein Fazit ist heute jedenfalls, viele Strukturen und Konzepte zwischen Kommunen, Bund und Wirtschaft müssen neu gedacht und ausprobiert werden, damit die Energiewende und die Finanzierung dafür gelingen kann. Mir war es jedenfalls eine Freude, von so viel Engagement zu hören und alle Vertreter gemeinsam an einem Tisch zu haben. Ich sage danke und auf Wiedersehen aus Berlin, Ihre Katrin Sturm.
Danke ebenso.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht.
Und das war Frag mal kommunal. ein Podcast aus der Redaktion Klimaschutz Kommune. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns darüber, wenn Sie Ihre Eindrücke zur heutigen Episode mit uns teilen. Besuchen Sie gern unsere Website klimaschutz-kommune.de, denn hier erfahren Sie noch mehr über nachhaltige Daseinsvorsorge und mögliche Partnerschaften.